Tax on Air, die Transfer Pricing Edition des WTS Podcasts.
Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nientem und mir, Andreas Riedl, heute zum Thema Hart an der Grenze. Servus, Axel.
Hallo, Andrea.
Und ich begrüße auch gleich, weil es sich, wie die meisten vielleicht unschwer am Titel erkennen konnten, um ein Zollthema handelt, was wir heute besprechen wollen. Und Axel und ich zwar gerne Hobbyzöllner wären, aber es dafür noch nicht ganz gereicht hat, heute einen wirklichen Zollexperten, und zwar Dr. Michael Landwehr von der GEA, ehemaliger WTS-Kollege, der uns heute mit seiner Zollkompetenz zur Seite steht, damit wir nicht im Zollsumpf versinken mit unseren Fabeleien. Und also Servus Michael an der Stelle.
Hallo, ja.
Und vielleicht Axel, einleitend einmal Verrechnungspreise und Zoll, ist es ja schon was, womit wir uns auch regelmäßig beschäftigen. Wo liegt denn der Hase im Pfeffer?
Wo liegt der Hase im Pfeffer? Ja, wir beschäftigen uns damit und ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung vom Zoll. Ja, darum bin ich sehr froh, dass der Michael heute hier ist. Sollte sein Kompetenzbereich ja auch möglichst nicht verlassen und meiner ist da an dieser Grenze definitiv, ja, das muss man ganz klar sagen. Wir versuchen ja, ich sag mal, grundsätzlich ähnliche Probleme zu lösen, ja. Also insbesondere, wenn wir hier, ich sag mal, in unseren Konzernstrukturen denken, wir versuchen alle irgendwie einen Preis zu ermitteln, von dem die Finanz- oder Zollbehörden bei uns nicht glauben, dass es der richtige Preis ist, weil es keinen Marktpreis gibt. Also gibt es verschiedene Methoden bei Verrechnungspreisen und bei der Zollwertermittlung, wie wir denn nun auf diesen Marktpreis kommen. Ja, also und es ist ja gar kein Marktpreis, ne? Das ist also das ökonomische Problem ist sozusagen das gleiche dahinter. Wir haben natürlich sehr häufig unterschiedliche Interessen. Also ich sag mal, Lieferungen von Deutschland an Ausland. Der Zöllner in dem Ausland, da wo ich meine Waren hinliefere, ja, der hätte wahrscheinlich ganz gerne einen hohen Zollwert, wohingegen der Steuermensch in dem Land ganz gerne einen niedrigen Verrechnungspreis hätte. Das ist, glaube ich, sozusagen der natürliche Trade-off, den wir bei Zoll haben. Also wir versuchen, den gleichen Preis zu treffen, aber wir haben unterschiedliche Methoden, jedenfalls im Detail, mit denen wir das tun. Und das Interesse der Behörden in dem Land, wohin wir denn die Ware geliefert haben, ist bei Zoll- und Verrechnungspreisen entgegengesetzt. Und das führt natürlich regelmäßig zu Konflikten. Plus, dass, ich sag mal, natürlich da eigene Kasuistiken entwickelt wurden, ja, im Zoll- und im Verrechnungspreisen, wie wir denn nun tatsächlich auf diese Werte kommen. Und die weichen halt dann in Einzelfällen leider doch mal auseinander. Und natürlich, wir von Verrechnungspreisen, wir schauen das vielleicht ein bisschen holistischer an. Wir schauen immer so auf das EBIT der Gesellschaft oder von irgendwie einem Segment der Gesellschaft oder sowas, also so mehr aus dem Hubschrauber heraus. Wohingegen, Michael, korrigier mich, der Zöllner sich die einzelne Ware rauspickt, guckt, wo er die denn in seinem Zolltarif findet und dann Zolldinge damit macht. Wohingegen wir sagen, ist mir im Prinzip egal, ob die eine Ware zu billig und dafür die andere zu teuer ist. Wenn sozusagen dann der Gesamtmix stimmt aus Verrechnungspreisen, schauen wir da entspannt drüber. Da ist der Zöllner etwas detailverliebter, glaube ich.
Ja. Genau so ist das. Also der Zoll folgt einem strengen transaktionalen Ansatz. Und wenn ich eben einmal einen Fehler mache und das wird dann erst bei einer Zollprüfung Jahre später rausgefunden, dann weiß ich, dass dieser Fehler sich sehr wahrscheinlich über Jahre hin erstreckt, sodass natürlich dann auch die Nacherhebungsbescheide immer sehr, sehr hoch sind. Und spätestens dann hat man volle Aufmerksamkeit bei diesem Thema. Ja.
Plus der Zoll, ich sage jetzt mal aus einem Erhebungsgedanken vielleicht etwas unmittelbarer in der Wertschöpfungskette ansitzt. Nämlich, da kommen halt freundliche Menschen und gucken sich meinen Seekontainer an, ja, am Hafen und machen Dinge, wenn sie glauben, das ist nicht so gut. Wohingegen das Steuerproblem, also das Verrechnungspreisproblem, manchmal erst Jahre später in der Betriebsprüfung auftaucht. Also das heißt, wenn beim Zoll was schief geht, ja, ist, glaube ich, der Warenfluss unmittelbarer betroffen, als wenn bei Steuern was schief geht, dann kostet einfach nur hinterher Geld.
Ja, wobei, also die Seekontainer werden sich angesehen, nur der Wirtschaftsbeteiligte bei uns genießt einen sehr, sehr großen Vertrauensvorschuss, sodass man natürlich zahlreiche zollrechtliche Vereinfachungen nutzen kann und dann eigentlich das Problem auch immer meistens in der Betriebs- bzw. Zollprüfung dann entsteht. Sicherlich jetzt in Zeiten von hohen Sanktionen werden auch öfter bei uns die Waren angehalten, aber gerade wenn es darum geht, wie kann man den Zollwert erhöhen durch eine entsprechende Berichtigung, zum Beispiel eben durch Lizenzgebühren oder andere Zurechnungstatbestände, dann ist das böse Erwachen meistens wirklich in der Zollprüfung erst da.
Ja. Das ist, glaube ich, etwas, wo die Schnittstelle aus Verrechnungspreissicht manchmal schon akuter ist. Jetzt aus meiner Erfahrung heraus ist, glaube ich, die akuteste Schnittstelle, so die wir unterjährig immer wieder sehen, die, wenn wir Verrechnungspreissysteme haben, wo wir am Ende nochmal Jahresendanpassungen machen, also wo wir an sich bis zur Jahresendanpassung vielleicht sogar Synchronität hatten. Und dann aber sagen, aus unserer Verrechnungspreisperspektive, entweder der Preis war zu hoch oder zu niedrig und Preiskorrekturen nochmal vornehmen müssen dann zum Jahresende. Und da kommen wir in den Konflikt, dass wir die Zollkorrektur teilweise nicht mehr machen können und entsprechend vielleicht zu viel Zoll schon gezahlt haben und der einfach auch verloren ist oder es halt sehr, sehr viel bürokratischen Aufwand bedeutet, entsprechend die Zollkorrektur auch noch umgesetzt zu bekommen. So ab welchem Betrag lohnt sich das überhaupt, was halt sehr, sehr viel manuellen Aufwand nochmal nach sich zieht. Weswegen diese Jahresendanpassungen aus Verrechnungspreissicht dann schon erhebliche Folgewirkungen teilweise auslösen. Natürlich mit dem Blickwinkel, in welcher Industrie und bei welchen Gütern wir uns überhaupt bewegen.
Ich glaube sogar, es sind nicht nur die harten Jahresendanpassungen, die uns manchmal Zollprobleme machen. Also wir haben ja häufig eben Systeme, wo ich auch unterjährig versuche, die Preise sozusagen aus Verrechnungspreissicht schon so anzupassen, dass ich dann hinterher in eine geeignete Zielmarge komme und wir dann sagen, Verrechnungspreissicht, alles tippitoppi, die Marge ist richtig, aber wir haben 5-mal im Jahr den Preis geändert. Ja, und je nachdem, in welche Richtung ich dann den Preis ändere, kann es natürlich schon sein, dass der Zöllner im Ausland sagt, das ist aber komisch, gerade war der Preis noch 100, jetzt ist er auf einmal 150, weil nicht eigentlich immer schon 150 aus meiner Zollwertsicht, um dann höhere Zölle zu machen. Also ich glaube nicht nur die brutalen Jahresendanpassungen, sondern eben auch Preisfluktuationen, die, ich sag mal, über gewisse Bandbreiten hinausgehen, können natürlich zolltechnisch auch schon mal ein paar Lampen zum Glühen bringen.
Da kann man jetzt eigentlich den ganz großen Bogen zum GATT-Zollwertkodex spannen, also GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. Und da ist eben drin geregelt, dass es wirklich immer nur um den wirklichen Wert einer Ware geht. Also alle werthaltigen Elemente der Ware sollen eben Teil der Verzollung sein. Und da ist natürlich dann auch oft großer Diskussionsrahmen gesetzt, weil man, ich sag mal, im Zollbereich eben nicht immer nur schwarz und weiß hat, sondern eben auch sowas wie geistige Beistellung, bestimmte Arten von Beistellung, wenn ich Werkzeuge beistelle, aber eben sage, weil du es ja für mich machst, bekommst du das free of charge oder zu einem vergünstigten Preis oder wie gesagt, ihre berühmten Lizenzgebühren oder andere, ja, ich sag mal, abgespaltene Kaufpreisbestandteile, die aber Teil der vollständigen Zahlung sind und die mir eben einen Nutzen verschaffen, die werden dann doch ganz gerne vergessen, weil man eben ja, vielleicht Zoll doch sehr in seinem Silo gedacht hat und ich sag mal gar nicht so sehr mit dem Engineering-Kollegen gesprochen hat oder mit der Einkaufsabteilung oder halt mit bestimmten Funktionen im Konzern, die eigentlich irgendwo alle eine Zollwertrelevanz haben. Das ist halt nur vielen, ja ich sag mal gar nicht so bewusst.
Aber da sind wir am Anfang, ja, was ist der wahre Wert einer Ware, ne? Also das ist ja kein naturgesetzlicher Beobachtungstatbestand, den ich da habe. Also die Frage, wir brauchen ja irgendeinen Maßstab, was den wahren Wert ausmacht. Ne? Mhm. Grundsätzlich ist es der Marktpreis. Mhm. Da sind wir wieder sozusagen, in beiden Welten sind wir wieder vereint. Wir wollen beide den Marktpreis finden und sagen auch, das muss jetzt nicht der Materialwert der Ware an sich sein, sondern, Michael, wie du schon gesagt hast, alles, was da sonst noch zugehört, für den, der sozusagen in der Ware dann vielleicht mitgeronnen ist, das Intellectual Property, Design und keine Ahnung, was da alles drin ist. Das würde ich ja am Ende des Tages mitbezahlen. Und da kommen wir, glaube ich, genau an den Knackpunkt von vielen Dingen. Wie bestimme ich jetzt diesen Warenwert und was muss ich da alles mit berücksichtigen? Also genau, den Warenwert, um den Zollwert dann zu bestimmen.
Ja, ganz genau. Und da gibt es bei uns in der EU den sogenannten Unionszollkodex. Und der besagt eben, ich sag mal, die am häufigsten angewendete Methode ist dort die sogenannte Transaktionswertmethode. Man kann also sagen, 95-98% aller Einfuhren weltweit werden auf Basis der Transaktionswertmethode bemessen. Und diese Methode sagt eben, der tatsächlich gezahlte oder zu zahlende Preis für eine Ware soll der Zollwertermittlung zugrunde gelegt werden. Gegebenenfalls ist er aber nach oben oder unten zu berichtigen. Und ja, ich sag mal, da kommen wir zu einem sehr großen Problemkreis, gerade wenn es darum geht, die Berichtigung nach oben nicht korrekt vorgenommen zu haben.
Und da in Richtung eines FG-Urteils gleich nachher schielen. So, vielleicht bevor wir auf das FG-Urteil eingehen, nochmal, also ganz explizit am Beispiel der Lizenzgebühren hier drauf eingehen, wo denn hier das Problem quasi im Detail dann liegt. Vielleicht, ja. Michael, magst du da nochmal kurz?
Also bei Lizenzgebühren ist es immer so, wenn ich einen Kaufpreis zahle und darin keine Lizenzgebühren enthalten sind, Lizenzgebühren aber in irgendeiner Weise für die Ware gezahlt wurden, dann stellt sich die Frage, bezieht sich die Lizenzgebühr auf die zu bewertende Ware und ist sie nach den Bedingungen des Kaufgeschäfts auch hinzurechnungspflichtig? Und diese drei, ich sag mal, kumulativen Voraussetzungen, also ich habe einen Kaufpreis gezahlt, da ist aber keine Lizenz Bestandteil gewesen, die Lizenz bezieht sich auf die zu bewertende Ware und sie ist eben auch nach den Bedingungen des Kaufgeschäfts hinzurechnungspflichtig. Wenn das alles dreies vorliegt, dann muss ich meinem Rechnungspreis, das ist ja meine Basis, mein Ausgangswert, muss ich dann eben auch Lizenzgebühren hinzurechnen. Und das hat, wie gesagt, dieses FG-Urteil ja auch, ich sag mal, in einem Sonderfall, in einer Sonderkonstellation eines Unterlizenzvertrages ja auch sehr, sehr anschaulich nochmal verdeutlicht.
Bevor wir jetzt hier reinspringen, also es geht um das FG-Urteil vom FG Hamburg, Urteil vom 29.02.2024, Aktenzeichen 4K131/20, was, und du hast schon angedeutet, jetzt sich beschäftigt hat mit nicht einem Lizenzvertrag, sondern einem Unterlizenzvertrag und ein Speditionsfall ist aus den Jahren 2014, 2015, wo in dieser Zeit, und da geht es jetzt, glaube ich, um eine deutsch-schweizerische Beziehung, wenn ich das richtig gesehen habe, wo in dieser Zeit entsprechend dann genau die Frage war, ob denn diese Lizenzvergütung aus dem Unterlizenzvertrag hier beim Zollblatt zu berücksichtigen ist. Vielleicht magst du ergänzen und uns einmal aufhellen.
Ja, also hier haben wir es zu tun mit einer Klägerin, du sagtest schon, einer Spedition, die in indirekter Vertretung Waren eingeführt hat. Das bedeutet also in ihrem eigenen Namen, aber für Rechnung eines Drittländers, in dem Fall eines Schweizers. Und sie hat eben auch Rechnungswerte angemeldet, aber eben keine Lizenzgebühren. Und die Situation ist in dem Fall ein bisschen komplexer, weil, ja, ich sag mal, die Partei, die vertreten wurde von der Spedition, ist eine Vertriebstochtergesellschaft, die eine Unterlizenz erhalten hat von einer Konzernmutter. Und also wir haben die Situation vorliegen, dass ein Verkäufer Waren an die Vertriebstochtergesellschaft verkauft, die Vertriebstochtergesellschaft aber im Wege eines Unterlizenzvertrages Lizenzzahlungen an die Konzernmutter als Unterlizenzgeberin leistet. Und ja, da ist die Situation, wie gesagt, um einiges komplexer, weil sich dann eben die Frage stellt, würde denn der Verkäufer die Ware verkaufen an die Vertriebstochtergesellschaft, ohne dass die Lizenzgebühr bezahlt wird? Und da kommen wir auf den springenden Punkt, und zwar, inwieweit kann die Konzernmutter Kontrolle über den Verkäufer und drittländischen Lieferanten ausüben, der eben zollwertrechtlich zu einer sogenannten Verbundenheit führt. Und Verbundenheit, ja, ist im Zollrecht definiert, und hier in dem Fall geht es eben darum, liegt eine mittelbare oder unmittelbare Kontrolle des drittländischen Lieferanten/Verkäufers vor? Das wäre dann der Fall, wenn die Konzernmutter den Verkäufer, ich sag mal, so kontrolliert, dass er ihm Beschränkungen auferlegen kann oder in irgendeiner Weise Anweisungen geben darf. Und das ist wirklich sehr, sehr ausführlich in dem Fall geschildert worden, dass man eben, ja, ich sag mal, keine Verbundenheit in dem Sinne benötigt, dass man irgendwelche Anteile hält und dann sagt, das ist mein Konzernunternehmen, sondern einfach aus der Tatsache heraus, dass die Konzernmutter sehr detailliert dem Verkäufer, der aber, wie gesagt, die Vertriebstochtergesellschaft zu beliefern hatte, Vorgaben gemacht hat, nicht nur im Hinblick auf Qualität, sondern auch im Hinblick auf Einsatz von Materialien, bestimmte Produktionstechniken, die angewendet werden sollten, auch Vorgabe von welchen Verkäufern der Verkäufer, der an die Vertriebstochtergesellschaft zu liefern hatte, zu kaufen hat. Also man hat wirklich Wege vorgeschrieben, bis hin zu Logistik und Verpackung und so weiter, sodass man dann eben gesagt hat, wenn nur, ich sag mal, die Qualität des Outputs eine Rolle gespielt hätte hier und die Konzernmutter sagt, ich möchte, dass der Prototyp bei rauskommt und wenn die Qualität stimmt, dann passt das für mich. Das wäre nicht ausreichend gewesen, um zu sagen, okay, die Konzernmutter kann den Verkäufer/drittländischen Lieferanten wirklich kontrollieren. Aber das war hier derart umfassend, können wir vielleicht gleich noch auf ein paar Beispiele eingehen, dass man eben gesagt hat, dann ist eben im zollwertrechtlichen Sinne eine Verbundenheit gegeben und dann kommt eine Regelung zum Tragen, die eben sagt, wenn ein Verkäufer oder eine mit diesem verbundene Person die Zahlung verlangt, ja, in dem Fall ist die Konzernmutter im zollwertrechtlichen Sinne verbunden und die Konzernmutter eben auch sicherstellen kann, dass der Verkäufer nur die Waren liefert, wenn die Vertriebstochtergesellschaft an die Konzernmutter die Lizenz abführt, dann ist es eine Bedingung des Kaufgeschäfts. Das hatte ich ja einleitend gesagt, das ist eine Hinzurechnungsvoraussetzung. Und das ist, wie gesagt, sehr, sehr detailliert hier in dem Fall aufgearbeitet worden, sodass man, ja, ich sag mal, auch in dem Fall, dass der Verkäufer gar nicht der Lizenzgeber ist, doch höllisch aufpassen muss, dass man nicht in diese Hinzurechnungsfalle tappt, weil der Lieferant, ja, ich sag mal, überhaupt keine freie Entscheidung hatte. Selbst das Vertriebsgebiet wurde vorgegeben. Es gab Konkurrenzschutzklauseln und die Tatsache allein, dass man dann sagt, aber die Vertriebstochtergesellschaft hat ja Standardeinkaufsbedingungen zugrunde gelegt, die vermag das Ganze jetzt auch nicht zu Fall zu bringen, weil eben, und das ist eine ganz klassische Verbundenheit, die ein Geschäftsführer der Konzernmuttergesellschaft und der Geschäftsführer der eben Vertriebstochtergesellschaft waren personenidentisch. Und von daher, dass irgendeine, ich sag mal, Vertriebstochtergesellschaft Bedingungen autorisiert hat, ja gut, eine andere Möglichkeit hatte sie gar nicht. Und die Bedingungen waren eben nach Maßgabe der Vorgaben auch dann der Konzernmutter geschrieben. Also von daher war der Vertriebstochtergesellschaft insoweit waren der die Hände gebunden und der Radius eigenständig irgendetwas zu machen war nahezu auf null reduziert, sodass dann eben das FG Hamburg hier gesagt hat, das ist relativ eindeutig, durch diese Verbundenheit des Verkäufers mit der Konzernmutter wird es zu einer Bedingung des Kaufgeschäfts, dass eben die Zahlung der Tochter an die Konzernmutter fließt. Und im Endeffekt war das dann das böse Erwachen der Spedition. Es ist ohnehin in der Praxis auch meine Erfahrung sehr, sehr schwierig, wenn man mal einen indirekten Zollvertreter sucht, einfach weil die Haftungsrisiken so immens sind. Und wenn ich natürlich jetzt das Urteil dagegen halte, dann, also ich sag mal, ich suche schon immer sehr lange, wenn ich mal einen brauche, der das macht, zu sehr hohen Gebühren. Aber ich sag mal, nach so einem Urteil wird die Zahl derer, die dann sagen, ich biete das nochmal zusätzlich an, denke ich, nicht größer werden. Ne?
Und das Spannende ist ja, hier ging es um Schuhe.
Ja,
also nicht, dass wir sagen, oh, hier liefert einer Turbinenteile für so ein Flugzeug oder sowas, so wie Hightech, wo die Lizenzgebühren so genau sind. Aber auch da sieht man eben, hier will ja einer die Wertschöpfungskette so, ich sag mal, kontrollieren, damit vielleicht auch keine, ne, ich sag mal, damit sein Markenname geschützt wird und sonst irgendetwas, ja. Das werden wir, also solche Bedingungen werden wir wahrscheinlich in vielen Bereichen finden, wo einer sagt, okay, ich möchte jetzt genau kontrollieren, welche Produkte denn mit meinem Markenlogo und sonst irgendwas da auf den Markt kommen. Und darum bestimme ich auch die Vorlieferanten und die genauen Produktspezifikationen und lasse mir Qualitätskontrollrechte einräumen und sonst irgendwas. Das ist ja sozusagen der Kern, dass der Handlungsspielraum des Lizenznehmers und des Lieferanten ja so eingeschränkt wird, dadurch durch diese zivilrechtlichen Regeln, dass die eben als verbunden gelten. Und das ist ja vielleicht auch etwas, was wir hier bei Verrechnungspreisen auch sehen. Also wir gucken ja auch immer Verbundenheit oder nahestehende Personen, messen wir normalerweise an dem Anteilseignerverhältnis, ne? Also aber 50%, 25% oder ich bin also irgendwie Gesellschafter. Aber auch da, wenn wir uns den 1 Absatz 2 ja genau anschauen, ja, gibt es ja eben auch sonstige Nahestehensgründe. Und einer ist eben auch, dass ich sag mal, eine weitgehende Kontrolle über den anderen ausüben kann, mit welchen Mitteln auch immer. Ne? Also, und sowas muss man halt dann hier, glaube ich, auch beachten. Und wie gesagt, doch mal der Punkt, es ging um Schuhe. Ne? Also nicht, dass einer sagt, ich mache ja gar kein Hightech, das trifft mich schon nicht. Das ist wahrscheinlich zu kurz gesprungen.
Mhm. Ja, und auch so Argumente dann zu bringen, wie es die Spedition dann vorgetragen hatte, wie kann man denn Kontrolle ausüben? Das sind doch große indische, chinesische Lieferanten gewesen. Da sagte auch dann das Gericht, selbst wenn mein Vertragspartner mit mir auf Augenhöhe agiert, allein durch die Einschränkungen seiner unternehmerischen Handlungsfreiheit durch die Konzernmutter ist schon das Kontrollverhältnis anzunehmen und man hat dann einfach eine Gesamtschau vorgenommen und hat sich wirklich dann auch die Verträge angeguckt, die Einkaufsbedingungen, die ganzen Vorgaben, die da gemacht wurden und hat dann gesagt, ja, das ist ja so detailliert, selbst die Stelle, wo die Naht am Schuh zu sein hat, gibst du vor. Du gibst selbst vor, von welchem Körperteil das Leder sein muss und so weiter. Das war wirklich so, dass sie dann sagt, und genau die Aufbügeltechnik und so weiter. Und deshalb hat man dann gesagt, naja, okay, eine alleine Kontrolle, es sagt, das, was rauskommt, muss der und der Qualität entsprechen. Wie du es machst, der Weg dahin ist mir egal. Das war eben nicht so. Und hätte man nur das gemacht, dann, so hat das Gericht auch hier durchblicken lassen, wäre man mit einem blauen Auge davongekommen.
Und der Zuschlagsatz war ja auch gar nicht so gering, ne? Also wenn man jetzt sozusagen in unserer Welt, ne, was sind so fremdübliche Lizenzgebühren, die wir immer finden? Irgendwie 1, 5, vielleicht mal 7, 8, aber hier schien es 17,7. Ja. Also hatte auch eine ganz enorme Auswirkung auf den Zollwert. Ne? Nochmal 17 oder fast 18% obendrauf ist ja auch ein Wort.
Ja, ich glaube, zwei Punkte, die man hier hervorheben kann, die ihr beide schon so gesagt habt, aber ich mag die trotzdem nochmal vielleicht ein bisschen drehen und wenden. So, das eine ist, glaube ich, wirklich dieses Verbundenheitskriterium und sehr, sehr spannend, gerade weil wir ja zwei unterschiedliche Definitionen von Verbundenheit in unseren Fachbereichen haben und ich hoffe, dass diejenigen aus Verrechnungspreissicht, die sich da jetzt an der zollrechtlichen Verbundenheit abarbeiten wollen, nein, bitte nicht. das wäre keine gute Idee. Das würde, glaube ich, viele Fälle ins Ad Absurdum führen. Der zweite Punkt ist dann, wenn man sich hier anguckt, wie schnell man denn in solchen Fallgestellungen dann auch dabei ist, so, dann ist, glaube ich, dieser Fall ist so ein typischer kaputter Fall, Spitze des Eisbergs. Also wenn man selbst hier dabei ist, dass hinzugerechnet wird, weil man über diese komplizierte Konstellation dann zu einer Verbundenheit kommt und hinzurechnet, selbst bei Schuhen und mit diesem Fall, dann ist, glaube ich, recht klar, dass wir in vielen anderen Konzernfällen, wo wir Lizenzsysteme haben, die parallel zu Produktionssystemen laufen und wo vielleicht der erste Verkäufer an die Vertriebstochter ein Contract Manufacturer ist und das alles sowieso per se verbunden ist und wo dann parallel Lizenzgebühren gezahlt werden und über Lizenzgebühren abgeschöpft wird, dass wir da noch eine viel, viel höhere Risikoquote haben, als das vielleicht in dem Fall von Anfang an der Fall war. So, also von dem her, das sei hier einmal deutlich angemerkt, der Hebel ist dann entsprechend. Also da, sag mal, selbst bei niedriger Aufgriffswahrscheinlichkeit, aber 17,7% Zuschlagssatz, wer da mal Risiken rechnen will in einem Konzern, also viel mathematischen Spaß dabei. Da kriegt man schnell einen Business Case raus, wo es dann Sinn macht, Menschen wie Michael zu beschäftigen, die einem dabei helfen, die Risiken entsprechend klein zu halten. Und das ist, glaube ich, so für mich die, also diese Schnittstelle, man muss da eine Idee haben, wie man mit dieser Schnittstelle umgeht und sich das, glaube ich, auch sinnvoll angucken in dieser Schnittstelle.
Das Urteil war von 24, die Streitjahre waren 14 und 15, ne? Also das liefern auch schon 10 Jahre. Je nachdem, wie viele Schuhe die importiert haben, ja, ist da auch ein ordentlicher Hebel hinter.
Und damit lassen wir es dann heute auch mit Transfer Pricing und Zoll. Das war ein Transfer Pricing auf den Punkt Podcast von BTS Tax on Air. Wir danken unserem Gast Dr. Michael Landwehr für seine Beteiligung heute und sind wirklich sehr froh, dass die Zollexpertise uns heute ergänzt hat. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir an einem TP Tuesday. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast@wts.de.